ein Funktionär und ein Fußballer im Basketball-Podcast und dann reden sie auch noch über Handball. Was ist denn heute los? Guten Tag in die Runde, es ist Dienstag.
Guten Tag in die Runde.
Guten Tag in die Runde.
Das ist neu.
Ja, habe ich schon mal gesagt.
Hast du schon mal gesagt? Das glaube ich nicht.
Doch.
Wirklich?
Ja, ich glaube sogar letzte Woche.
In die Runde?
Ja.
Nee.
So. Nee, ich soll dich übrigens grüßen.
Wirklich?
Ah.
Danke.
Die Woche fing nicht gut an, ich habe einen schweren Fehler begangen. Ich habe Sascha Obradovic gestern am Montag zum 50. Geburtstag gratuliert.
Dabei hat er doch heute Geburtstag, das weiß ich.
Das weißt du? Woher weißt du das denn? Weil in meinem Kalender wird nämlich, ich bin nicht bei Facebook, aber ich glaube, dass irgendwann mal Facebook in meinen Kalender eingetragen hat, 28. Januar, Sascha Obradovic. Das ich weiß nämlich nicht, wie es da reinkommt.
Mark Zuckerberg verklagen.
Und dann schrieb Sascha zurück, vielen Dank für die Glückwünsche, aber er hat erst heute.
Ja. Und das ist ein Problem?
Man soll ja nicht vorher zum Geburtstag gratulieren, weil das Unglück bringt. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Sascha alles Glück dieser Welt hat. Deswegen heute nochmal die offiziellen Glückwünsche an Sascha.
We prepared a lot of surprises.
Nicht für Sascha, aber für uns, für die Hörer.
Sascha wird heute 50 Jahre alt.
Das ja, ist, alles Gute.
Das ist
alles
Gute. Das halbe Jahrhundert ist voll und wir hoffen, und ja, wir gehen davon aus, dass er bald wieder in Amt und Würden ist, vielleicht ja auch in Deutschland.
Man weiß es nicht. Es waren einige Posten vakant, die wurden jetzt durch Assistant Coaches.
Ja, der neue Trend in Deutschland, der Assistant ist der neue Head Coach.
Mhm.
Chris O'Shea,
ja.
In Bonn. Und
der auch österreichische Wurzeln hat.
Woher? Ja, der war da mal.
Der war da mal, ja.
Ja, aber da war ich auch schon mal. Ich habe auch keine österreichischen Wurzeln.
Ja, Wurzeln ist vielleicht zu viel gesagt, ja. Aber ich war mir nicht mehr sicher, ob er, also irische, hat er irisch-amerikanisch und hat er dann nur in Österreich gelebt, das weiß ich eben nicht mehr.
Er hat dort gelebt und trainiert.
Ja, war mit Matthias Fischer ein Gmunden-Coach, ja. Das weiß ich.
Aber hat er deswegen gleich Wurzeln?
Nee.
Und Federico Perego in Bamberg.
Ja, richtig.
Der hat trinkierische Wurzeln.
Der hat trinkierische Wurzeln, absolut.
Und die wird er jetzt in Bamberg in die Erde rammen und alte Trinkieri-DNA raussaugen und sie dem Verein beibringen.
Ja, der Reset-Knopf ist schon durchgeleiert, wurde uns auch vorgeworfen, via Hörerpost. Der
Reset-Knopf.
Weil wir so viel über Bamberg gesprochen haben. Dabei haben wir gar nicht so viel über Bamberg gesprochen.
Wir reden gar nicht so viel über Bamberg. Ja. Also es ist übrigens auch ein spannendes Thema, weil das war die letzten Jahre einer der Top-Verein in Deutschland.
Ja. An der Stelle auch danke für alle Zuschriften an abteilungbasketball@gmail.com.
Oh.
Es werden alle Mails gelesen, nicht immer gern beantwortet, aber alle werden gelesen.
Und alle werden gelesen.
Sehr spannende dabei.
Hast du aktuelle, die du vorlesen möchtest? Oder sind interessante Fragen dabei, die wir beantworten müssen? Weil wir haben heute ein straffes Programm.
Wir haben ein sehr straffes Programm, ja, wir müssen schon Gas geben. Es wird dir vorgehalten, dass du das Wort zumindestens verwendest und das gibt es nicht.
Das kann jetzt, wer hat das geschrieben? Nenne seinen Namen
öffentlich. Schöne Grüße an Stefan Ermert.
Zumindestens gibt es nicht. Ich weiß, das Wort gibt es nicht.
Das ist so wie öfter und öfters. Da sagt man auch umgangssprachlich öfters, aber ich glaube, es gibt nur öfter. Und er sagt, deswegen darfst du mich nicht triezen, wegen China und China.
Zumindest. Zumindestens. Ich finde aber.
Das ginge direkt.
Ja, da trifft er mich auch in meiner Ehre, weil ich Sprache gut finde.
Ja.
Ich liebe Sprache und finde das was ganz Wertvolles. Und natürlich, wenn man Sprache verhunzt.
Er sagt eindeutig, dass es das Wort zumindestens in der deutschen Sprache nicht gibt. Ich denke, Sie möchten zumindest sagen.
Herr Stefan, ich möchte es zumindest sagen. Ich glaube aber auch, dass wir größere, ich beruhige mich schon. Alles gut. Danke für den Hinweis, ich werde es in meinem Leben nicht mehr verwenden.
So viel zur Zuschauerpost. Sollte man wieder öfter machen. Öfter.
Zumindestens, wenn da gute Fragen bei sind.
Ja, sehr gut. Ja.
Wir reden wir gehen mal über den Tellerrand des Basketballerischen hinaus, denn wir stehen ja noch unter dem Eindruck der Handball-Weltmeisterschaft.
Take your ass out of the comfort zone.
Mhm, genau. Die tatsächlich ein großes Event war in Deutschland mit vielen spannenden Spielen, mit einer großartigen Begeisterung und mit der Berichterstattung auf der Titelseite der Bild-Zeitung, was immer ein Gradmesser dafür ist, dass die Bild-Zeitung, wenn die berichtet, dann ist das irgendwie so, dann ist das schon...
Ja, wenn sie auf der Titelseite berichtet und Danke Jungs oder so ein Quatsch.
Danke Jungs.
Das ist immer dann... Dann wird es ganz
gefährlich. Tränen aus. Es war aber am Sonntag war das Tränen aus.
Mhm. Ja.
Weil.
Es war aber richtig bitter, die Crunch-Time hinten.
Oh, die jetzt beim Spiel um Platz 3.
Ja, das war. Oder Halbfinale doch auch, oder?
Ja, gut, Halbfinale war gegen Norwegen, war schon deutlich.
Ah, nee, Spiel um Platz 3 war es dann. Das war ja wirklich ein Buzzerbeater, oder?
Buzzerbeater von Frankreich in der letzten Sekunde.
Ja.
Das war natürlich wirklich
bitter. Ja, Karabatic hieß er so, heißt er so.
So heißt er.
Der beste Handballer der Welt, ehemals.
Ehemals.
Nach Mikkel Hansen.
Ja, genau. Jetzt ist der neue. Jedenfalls Glückwunsch an Dänemark und Glückwunsch auch an die deutsche Mannschaft für diese Begeisterung. Wir werden gleich darüber mal reden, was denn die Handballer so richtig gemacht haben, beziehungsweise was wir Basketballer, wir wollen ja auch mal so ein Event haben.
Ja.
Ich möchte auch mal
die
Weltmeisterschaft in Deutschland haben.
Ja, die nächsten sind vergeben.
Die nächsten, ja, und die Handballer machen es ganz geschickt, die machen alle 2 Jahre eine WM.
Ja, das war im Basketball früher auch so.
Und machen es jetzt immer im Januar und sagen einfach, der Januar, der ja oft eine fußballlose Zeit ist, weitestgehend, ist jetzt ein Handballmonat. Und bevor die anderen Sportarten, ich habe irgendeinen Funktionär gehört, der gesagt hat, bevor die anderen Sportarten auch auf die Idee kommen, in den Januar zu gehen, machen wir alle 2 Jahre eine Weltmeisterschaft.
Wow.
Hart, oder?
Das ist ein Move. Ja, Basketball wäre nur mehr alle 4 Jahre im Vergleich zu früher.
Ich finde ja 4 Jahre besser rein so vom...
Ist deutlich wertiger.
Ja.
Eishockey spielt jedes Jahr.
Ja, das habe ich noch nie verstanden. Also auch in einem Olympiajahr spielen die nochmal eine WM.
Ja.
Total gaga. Das geht so nicht. Aber...
Ich lehne sie einfach nur ab.
Aber natürlich wollen wir uns jetzt unterhalten mit dem Präsidenten des Deutschen Basketballbundes, mit Ingo Weiß, über das, was die Handballer da so gemacht haben, beziehungsweise was wir Basketballer in Zukunft machen werden in puncto Großevents, was da auf uns zukommt. Denn ja, wir haben verlauten hören, dass es eine Bewerbung gibt für 2021, was die Europameisterschaft angeht. Und vielleicht ist ja noch mehr im Köcher, denn Ingo Weiß ist ja nicht nur DBB-Präsident, sondern auch bei der FIBA aktiv und einer der großen Sportfunktionäre des deutschen Profisports. Und deswegen rufen wir ihn jetzt an und sagen, hallo Ingo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ingo, was müssen wir tun? Wir würden jetzt gerne nach dieser Handball-WM-Euphorie, wir hätten gerne auch eine Basketball-WM in Deutschland. Was können wir denn da machen?
Naja gut, eine Basketball-WM wird etwas schwierig, weil die nächsten Weltmeisterschaften schon alle vergeben sind bis 2023. Aber ich glaube, wir können ja auch langsam anfangen. Und zwar, wir sind gerade dabei, bewerben uns für die Europameisterschaft 2021. Da wird die Entscheidung noch in diesem Jahr gefällt. Ich schätze mal so im Juli. Und dann hätten wir eine Europameisterschaft mit 24 Mannschaften in Deutschland 2021. Ich weiß, es gibt gerade 15 Bewerber, aber ich glaube, Deutschland mit einer Vor- und mit einer Endrunde, also dann auch mit einer Finalrunde, nicht so wie wir es 2015 hatten, mit einer Finalrunde in Deutschland hätte da bestimmt sicherlich gute Chancen. Also das wäre der erste Step und dann gucken wir mal, wie wir da abschneiden und dann haben wir den zweiten Step, das wäre dann eine Weltmeisterschaft und die hätten wir in Deutschland dann 2027 oder 2031, aber das ist noch lange hin.
Ja, das ist sehr lange hin. Wieso hat das bisher nicht geklappt mit so einer WM mal in Deutschland? Was ist so immer das Problem gewesen oder hat man sich gar nicht dafür beworben?
Naja, das Problem gewesen ist einfach einmal, du musst eine, um ganz ehrlich zu sein, eine vernünftige und gute finanzielle Ausstattung dafür haben. So eine Weltmeisterschaft im Basketball kostet heutzutage zwischen 70 und 80 Millionen Euro. Das musst du erstmal sicherstellen können. Zweitens muss man sagen, dass es natürlich auch mal eine Frage des Kontinents ist. Guck mal, die letzte Weltmeisterschaft 2014 war in Spanien. Die nächste wird in China sein. Und danach gibt es eine Dreierbewerbung von 3 weiteren Staaten, aber nicht Bewerbung, sondern eine Weltmeisterschaft bei 3 Staaten. Das erste Mal, dass eine Weltmeisterschaft in 3 Staaten stattfindet. Und danach hätte man, glaube ich, wieder in Europa eine Chance und würde dann in Europa eventuell wieder eine Weltmeisterschaft bekommen. Also in der Tat, 2027 hat Europa eine gute Chance, eine Weltmeisterschaft zu bekommen, 2031 sicher. Und ob wir dann dabei sind mit 2027 bei einer Weltmeisterschaft, schauen wir mal. Nur, jetzt wollen wir das mal nicht so kleinreden alles. Eine Europameisterschaft ist schon ein tolles Ding. Und eine Europameisterschaft in Deutschland zu haben im Basketball wäre exzellent. Und wir sind ja schon einmal in Deutschland Europameister geworden, 1993. Vielleicht können wir die gleiche Euphorie entfachen, wie die Handballer auch haben.
Ja, in dieses Konzept mit den mehreren Ländern, das ist jetzt also auch bei der Weltmeisterschaft so 2023 mit, ich glaube aber irgendwie Island, Südafrika und Japan, kann das irgendwie sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Also hat man da irgendwie darauf geachtet, dass möglichst weite Entfernungen zurückgelegt werden müssen auf dem Globus oder wie ist das gelaufen?
Na ja, gut, ich hatte erst Helgoland, Färöer Inseln und Dänemark vorgeschlagen, aber um den Scherz mal da rauszunehmen, nein, man macht das auch schon ein bisschen regional, wobei man heutzutage sagen muss, Entfernungen sind ja nicht mehr das große Problem, wenn ich auf irgendeiner in irgendeiner Zone bin. Natürlich gibt es Probleme, aber theoretisch kann man es auch in, ich sag mal, verschiedenen Zonen oder Weltzonen machen. Aber 2023 wird sein Philippinen, Indonesien und Japan. Ja. Das sind die drei Länder, die es dann ausrichten werden. Und das kann man auch ganz gut erreichen. Man hat dann mal Unterschiede von 5 bis 6 Stunden, die man auch fliegen muss. Nur selbst wenn ich es in Europa machen würde und ich müsste dann von Spanien vielleicht auch weiter weg in Richtung St. Petersburg, aber jetzt bitte nicht Geografie nachrechnen, aber das sind auch ein paar Stunden. Ja. Von daher muss man da einfach mal auch locker sein. Und da reden wir in dem Zusammenhang einfach auch von einer Weltmeisterschaft. Und Basketball ist natürlich auch im Vergleich zu vielen anderen Sportarten eine Weltmeisterschaft, die wirklich von allen Kontinenten ja auch betrieben wird. Basketball ist ja nicht eine Sportart, die vorrangig im europäischen oder nordafrikanischen Raum betrieben wird, sondern die eben halt weltweit ganz intensiv betrieben werden.
Jetzt ist nur die Frage und da einfach auch deine persönliche Meinung vielleicht, was bei dieser Handball-WM ja schon aufgefallen ist, dass dieser Eventcharakter wieder relativ stark war. Das heißt also, die Fans haben sich irgendwie gefühlt und haben auch so agiert, als wäre das ein großes Happening, ein Event. Wenn man das immer so auf mehrere Länder verteilt, geht da nicht dieser Eventcharakter so ein bisschen flöten?
Ich würde sagen, nein, wenn du schon mal ganz einfach siehst, du hast ja den Eventcharakter gehabt mit der deutschen Mannschaft hier und du hast gefeiert hier mit der deutschen Mannschaft. Und in München hat man gefeiert mit der mazedonischen Mannschaft, weil dort viele, ich sag jetzt mal, Freunde aus dem Balkan eben halt auch wohnen, arbeiten und dort tätig sind. Also wenn du eine Basketball-Europameisterschaft hier hast und du spielst die Vorrunde beispielsweise in Köln, dann hast du da den gleichen Kölner Karneval, den du beim Handball hattest, den hast du auch beim Basketball. Mhm. Und wenn du dann gut spielst und du kommst weiter und du gehst in die nächste Runde und du gehst dann nach Berlin und spielst dort dann die Endrunde, da kannst du da das nächste Feuerwerk, ich sag mal, abfachen. Mhm. Und dieser Eventcharakter ist schon da. Der steht und fällt aber nur immer mit einer Mannschaft. Der steht und fällt auch mit der Sympathie einer Mannschaft. Und der steht und fällt natürlich auch mit den Ergebnissen, die du brauchst. Mhm. Und da muss man einfach den Handballern ein großes Lob aussprechen. Die Sympathie war da. Es waren wirklich alle Spieler Sympathieträger. Man hat das erste Mal auch erlebt, was angekommen ist, dass man auch auf vielen Ebenen berichtet hat. Also hier mal aus der Kabine, da mal aus dem Hotelzimmer. Oder ich freue mich auch jetzt schon, wenn ich meinen Kollegen Armin Andres in den gleichen Pullovern sehe, wie ich Bob Hanning gesehen habe.
Oh, das wäre doch mal eine Maßnahme.
Genau. Und das sind einfach die Event-Aktionen, die wir dort erlebt haben. Und das muss man einfach sagen, das war toll. Die Mannschaft war ein absoluter Sympathieträger und von daher glaube ich, wenn das so ist, werden wir nicht Handball kopieren, aber wir werden auch versuchen, 2021 bei der Europameisterschaft ein tolles Event hinzulegen in Deutschland, dieses auch machen und dann auch Deutschland mit Basketball verzaubern.
Ja, aber vorher gibt es ja noch die WM 2019. Da haben wir ja momentan eine Mannschaft. Ingo, mal aus deiner langjährigen Erfahrung, gab es aus deiner Sicht schon mal eine so breit aufgestellte, talentierte Mannschaft wie in diesem Jahr? Es sieht doch sportlich so gut aus wie schon lange nicht mehr.
Also ich will mal so sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, weil das, was ich gesehen habe, und du hast es genau gerade richtig analysiert, wir haben wirklich eine unglaublich gut aufgestellte Mannschaft. Und wir haben auf allen Positionen, das erste Mal, dass wir auf allen Positionen wirklich exzellente und gute Leute haben. Und es macht auch Spaß zu sehen, wie die Jungs zusammen trainieren, wie die zusammen Spaß haben und was zusammen dort alles passiert. Nur, du weißt auch, wir sind jetzt nach erfolgreichen Jahren, hatten wir mal ein klein wenig eine Talsohle. Jetzt sind wieder aus dieser Talsohle wieder raus und wir brauchen einfach auch noch ein bisschen Erfahrung. Und diese Erfahrung, die wäre halt gut, wenn wir die jetzt ein klein wenig auch in den nächsten Spielen, die wir haben, noch sammeln, auch in dem wichtigen Spiel gegen Griechenland, dann in unseren Freundschaftsspielen, um dann mit dieser jungen und hungrigen Mannschaft einfach nach China zu fahren. Mhm. Und für uns ist es halt toll. Und wenn ich gesehen habe, wenn ich mit Dennis rede, ich habe noch nie einen Dennis Schröder gesehen, der so aktiv dabei ist und der sich interessiert und immer sagt, ja, was passiert denn und wann ist denn, wann kommt denn die Auslosung, gegen wen spielen wir denn? Also der ist schon mal lästig vor den ganzen Fragen, die da immer kommen. Und das ist nicht nur er, das sind die anderen Jungs halt auch. Und alle wollen spielen, alle sind richtig geil darauf, in der Nationalmannschaft in China zu spielen, das möglichst beste Ergebnis rauszuholen. Alle sind geil darauf, dann sich dort mit einem sehr, sehr guten Platz für die Olympischen Spiele 2020 zu empfehlen. Und dann ist man so danach, und deshalb sprach ich vorhin von Erfahrung, ist man auf so einem Horizont, wo man sagen kann, Mensch, jetzt haben wir 2021, aber wirklich gute, erfahrene Spieler. Und da gucken wir mal, wie wir dann die Europameisterschaft spielen. Ja.
Auslosung am 16. März im Übrigen für die WM. Also da werden wir dann sehr ausführlich
auch drüber sprechen. China, Shenzhen, das wird mit Sicherheit spannend werden. Und gucken wir mal, wen wir da kriegen.
Ja. Zweite Baustelle noch, Ingo. Du bist ja nicht nur der DBB-Präsident, du bist ja, also zumindest warst du es immer, auch bei der FIBA, immer noch der Schatzmeister. Du weißt immer noch, wo das Geld überall liegt. Ist das so richtig?
Ja, ich gehe so jeden Tag irgendwo mal bei uns in den Keller und rolle dann mal so 100 Rappen rein, bisschen Papier. Das ist so mein Job, was ich mache. Und dann schließe ich den Safe wieder zu und dann lege ich mich wieder in Ruhe hin und sage, uns geht's gut.
Ja. Wir haben in unserem Podcast in den letzten 4 Jahren immer wieder auch über diese Euroleague-Fieber-Streitigkeiten berichtet und würden uns natürlich jetzt freuen, so ein bisschen aus erster Hand dann natürlich aus Fieber-Sicht zu erfahren, wie ist denn so der Stand der Dinge und vor allen Dingen nach dem überraschenden Tod von Patrick Baumann, dem Generalsekretär, wie hat sich das alles so ein bisschen jetzt auch aufgestellt im FIBA-Konsortium? Wie weit sind wir davon entfernt, auf europäischer Teamwettbewerbsebene mit der Euroleague doch in irgendeiner Form auf ein Ergebnis zuzusteuern?
Also, ich kann da im Prinzip 3 Sachen zu sagen. Einmal gibt es offiziell nichts Neues, weil ich bleibe auch dabei, das habe ich immer gesagt und das will ich auch nicht verhehlen. Wir haben seitens der FIBA so viele Vorschläge gemacht und leider sind diese Vorschläge von der Euroleague immer abgeschmettert worden. Mhm. Jetzt muss ich aber zugute halten, dass wenn du jetzt einen Euroleague-Vertreter hast, dann werden die genau das Gleiche sagen und sagen, oh, wir haben so viele Vorschläge gemacht, leider sind die immer von uns abgeschmettert worden. So, de facto ist es so, und das kann ich auch mit offenem Herzen sagen, ich habe an einigen Sitzungen teilgenommen und wir waren wirklich ganz nah dran. Wir haben eine Lösung gefunden und wir waren davor zu sagen, jawohl, das ist es. Dann sind die Vertreter der Euroleague nach Hause gegangen und dann hat bedauerlicherweise Jordi Bartomeu gesagt, nee, ich bin mit dem, was ihr beiden da ausgehandelt habt, nicht einverstanden. Mhm. Und da standen wir dann wieder mit unserem kurzen Hemd und hatten wieder das Problem. Ich sage das auch ganz bewusst so, weil ich glaube, dass man keinem Basketballfan das, was da gerade passiert, alles so verkaufen kann. Wenn ich an das Spiel gegen Serbien denke, die deutsche Nationalmannschaft spielt in Frankfurt gegen Serbien und eine Stunde später in Bamberg spielt Bamberg gegen Roter Stern Belgrad. Das sind Sachen, die sind verrückt. Die würden auch in keiner anderen Sportart passieren. Mhm. Und da muss man was machen. So, das ist das eine, das ist der Fakt. Zweite Sache ist, man wartet jetzt, glaube ich, auf beiden Seiten erstmal die letzten Fenster ab, also das letzte Fenster ab, die letzten Spiele, die wir ja in Israel und in Griechenland spielen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es danach wieder Gespräche geben wird. Und dass man dann daraus in die Gespräche auch mit neuen Vorschlägen reingehen wird, weil man dann die Erfahrung der Fenster auch hinter sich hat. Und dann werden wir schauen, was dort passiert. Also aus erster Hand kann ich euch sagen, zurzeit noch gar nichts. Aus allererster Hand kann ich euch sagen, ich hoffe, dass wir irgendwann im März, April, Mai, Juni, sobald auch die Saison der Ligen vorbei ist, dass wir dann eine Lösung auf dem Tisch haben, die für alle sehr, sehr gut sein wird. Das ist meine Hoffnung, die ich habe. Und ich sehe im Hintergrund so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, weil ich habe Vorschläge gesehen, die aus meiner Sicht sehr, sehr gut greifen können, wo die FIBA Kompromisse eingehen muss, wo aber auch die Euroleague ein paar Kompromisse eingehen muss. Und dann wären wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Mhm. Und lass mich auch noch eins dazu sagen. Ich glaube, in keiner anderen Sportart, weder im Handball, weil wir vorhin viel darüber geredet haben, noch im Fußball, noch sonst irgendwo, wären Fenster überhaupt eine Diskussionsgrundlage oder ein Problem. Wenn ich sehe, der Deutsche Handballbund unterbricht seine Bundesliga sogar für Freundschaftsspiele, würden wir niemals wagen. Und jetzt mitten in der Saison der Handballliga wird eine Weltmeisterschaft gespielt, mitten im Januar. Ich sag mal, auf solche Ideen kämen wir auch nicht. Mhm. Aber wir denken, dass wir eine gute Lösung oder gute Vorschläge haben. Damit gehen wir zur Euroleague, dann unterhalten wir uns und dann schauen wir mal, was passiert.
Ja, okay. Die Vorschläge im Detail wirst du sicherlich hier nicht veröffentlichen.
Das wäre jetzt unfair, die sollten wir mal in Ruhe erstmal erarbeiten. Die sollten wir in Ruhe dann beiden Parteien vorschlagen, also der FIBA und der Euroleague. Also wir haben sie schon erarbeitet und dann werden wir die besprechen. Und danach werden wir sofort als allererstes, lieber Michael, dir das erzählen und keinen anderen von den Medienvertretern. Du kriegst das auf jeden Fall dann exklusiv. Okay, aber ich glaube, erstmal müssen wir das unter uns einigen und dann gehen wir in die Öffentlichkeit.
Ja, darauf, das hoffe ich sehr, dass das so genau so passiert. Also eine Einigung wäre mir lieber. Du kannst es auch, wenn das wirklich passieren sollte, auch zuerst der Bild-Zeitung sagen, Hauptsache man einigt sich. Das wäre mir im Sinne des Sportes am liebsten.
Ich bin voll deiner Meinung.
Denn es ist
und würde bleibt. Auch mehr Ruhe reinbringen in viele Situationen und wir hätten viel ruhigeres Leben auf allen Ebenen. Und am Ende des Tages muss man es auch mal so sehen, es geht eigentlich immer zu Lasten der Spieler und das kann nicht sein und das müssen wir ändern. Ja, genau. Und das wollen wir eigentlich auch alle ändern.
Das muss eigentlich jeder so sehen. Ja, Ingo, dann sage ich ganz lieben Dank für die Infos aus erster Hand. Wir sind sehr gespannt auf das WM-Jahr 2019. Auf wann fällt denn die Entscheidung, was die EM 2021 angeht?
Also die Entscheidung soll fallen irgendwie Ende Juni, Mitte Juli. Also in diesem Jahr auf jeden Fall, das ist relativ zeitnah. Wir sind jetzt dabei, alle Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen, mit den einzelnen Städten zu reden und auch das finanztechnisch auch alles aufzustellen, was nicht immer alles so einfach ist. Aber ich habe da, wie gesagt, ein gutes Gefühl und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also kurz bevor wir nach China fahren, werden wir dann irgendwann berichten, dass wir die Europameisterschaft haben und dass wir dann so einen richtigen Zyklus haben mit 19 Weltmeisterschaft, 20 Tokio Olympische Spiele und 2021 in Deutschland dann das endgültige Finale.
Klingt gut. Das klingt sehr gut. Körni, lass uns doch noch den Dennis Schröder machen und fragen bei der Auslosung, Ingo, welche Auswirkungen wird es haben, wie die letzten beiden Quali-Spiele ausgehen? Gruppentopfmäßig. Wissen wir das?
Schauen wir mal. Nein, bisher wissen wir noch gar nichts.
Okay.
Ich persönlich sage, das ist ein Wunsch von mir, ich würde gerne in der Vorrunde gegen die USA spielen, weil dann habe ich die danach nur noch im Endspiel.
Aha, das würde ja bedeuten, dass man die Amerikaner haben sich, glaube ich, Shanghai gewünscht als Austragungsort, oder?
Die haben sich Shanghai gewünscht, ja. Shanghai ist auch nicht schlecht, ist gut für uns auch, kommen wir schnell hin, passt ganz gut.
Aber die können zugelost werden auch als Gruppenerste. Das würde gehen, weil die
ja
ihre Gruppe
haben. Das würde gehen, ja.
Okay.
Das würde gehen.
Mhm. Ja. Gut, diese Auslosung schauen wir uns gerne an am 16. März. Also soweit ich das weiß, ich weiß nicht, ob wir das sagen können, wir werden da irgendwie... Das
ist der Plan, die zu zeigen bei uns auch.
Genau, sie wird wohl bei uns zu sehen sein. Ich denke, Ingo, du wirst vor Ort sein und wirst die Daumen drücken und wirst der Losfee entsprechende Richtlinie mit an die Hand geben.
Selbstverständlich. Ich werde die Kugeln anwärmen oder ankühlen, je nachdem, so wie man das heutzutage macht.
Wie das eben so geht im Spitzensport.
Einmal die warme USA-Kugel.
Alles klar.
Nein, es wird bestimmt nett werden. Ich werde vor Ort sein und ich freue mich auch auf die Auslosung. Und egal, was kommt, wir nehmen, was dort kommt. Wir werden gut vorbereitet hingehen. Und wann haben wir es gehabt, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt, Ende Januar, werden wir miteinander reden und schon für eine Weltmeisterschaft qualifizieren.
Ja, exzellent. Sensationell. So muss es sein. Gut, lieben Dank für deine Zeit, Ingo. Und alles gerne. Gute. Grüße nach, ich denke mal, du bist aktuell in Münster oder in Hagen oder irgendwo in Westfalen jedenfalls.
Ich bin heute mal wieder in Münster, morgen geht es nach Abidjan, zu FIBA Afrika und von daher kann ich heute meine ganzen E-Mails noch bearbeiten.
Abidjan.
Schönen Dank, alles Gute.
Okay. Das suche ich jetzt beim Globus, wo das ist. Gute Zeit, vielen Dank.
Dankeschön. Okay, danke, ciao.
So, das war Ingo Weiß. Wir haben einiges gelernt. Es ist einiges also im Köcher, was Basketball angeht. Und da wir gesagt haben, wir drehen heute mal so ein bisschen an dem großen Rad und wollen über den Basketball-Tellerrand hinausschauen und wir die Gelegenheit nutzen wollen, wenn schon einer der größten Sportstars, die wir in Deutschland haben, Zeit für uns hat, dann machen wir das und reden mit einem Weltmeister, mit einem zigfachen Champions League-Sieger.
Der kann auch sagen.
Ich habe alles erlebt.
Hat alles erlebt über Basketball, weil dort kennt er sich super gut aus. Und über, ja, einfach mal über das große Ganze. Denn er verfolgt Basketball intensiv, vor allem die NBA. Und kennt sich extrem gut aus, was die Dallas Mavericks angeht. Denn er ist ein Mavericks-Fan for life. So hat er sich höchstpersönlich bezeichnet. Und wir sagen Hala Madrid, hola nach Madrid zu Toni Kroos.
Grüße zurück nach Deutschland.
Wir haben dich gerade vorgestellt als Mavericks-Fan for life. Bist du immer noch, oder? Also bleibt man ja logischerweise, wenn es fürs Leben ist, ne? Dann.
Ja, hast du toll interpretiert. Also ja, das stimmt natürlich. Fan heißt ja auch, dass man durch schwierige Zeiten geht, ne? Und das hatten wir ja jetzt ein paar Jahre auch. Von daher, aber es ist nach wie vor so, ja. Da kann ich mich nicht gegen wehren.
Kannst du nicht gegen wehren, ne? Schaust du jetzt momentan immer noch einiges an Spielen?
Also wenn es passt, ja. Also ich habe jetzt beispielsweise, ich glaube vorgestern Nacht war es, da hat es wieder ganz gut gepasst. Da haben wir abends gespielt, die letzte Nacht um eins. Das passt dann ganz gut. Habe ich natürlich dann geschaut.
Ja. Jetzt mal ganz im Ernst, also wir schauen ja Dallas immer noch so ein bisschen auch wegen Nowitzki. Das ist, irgendwie tut er sich keinen Gefallen damit, oder? Wie siehst du das? Hätte er nicht vielleicht doch letztes Jahr sagen müssen, das war's?
Ja, ich glaube, man muss das, man kann es ja eh nur von außen beurteilen. Ich finde, dass man natürlich aus zwei Sachen sehen muss. Das eine ist natürlich dieses rein Sportliche, wo man sagt, bei dem, was er erreicht hat, stellt ihn das überhaupt zufrieden, sage ich mal, ne? Irgendwie dann 10 Minuten maximal pro Partie zu spielen, ein paar Würfe zu nehmen. Jetzt zum Beispiel vor 2 Nächten, wo ich ihn gesehen habe, da kann ich mir vorstellen, dass ihm das schon irgendwie noch Spaß macht, ne? Da wirft er wieder 2 Dreier rein, lässt einen noch da irgendwie ins Kino hüpfen vorher. Ich glaube schon, dass ihm das noch Spaß macht, und ich glaube, das Werfen verlernst du nicht, ne? Aber natürlich, wenn man 20 solche Jahre hatte, beziehungsweise dann 19, dass wahrscheinlich der eigene Anspruch schon natürlich auch ein Stück runtergeschraubt werden muss, damit man noch einigermaßen zufrieden ist. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ihn einfach der Spaß an der Sache, ne, dass dieses im Team sein, im Team reisen, dieses irgendwie zusammen sein, zusammen trainieren, ich glaube, dass er das auch, glaube ich, ziemlich vermissen würde und dass er das einfach noch genießt, auch dann irgendwie nochmal in jede Halle, in die er kommt, da irgendwie auch gefeiert zu werden für das, was er geleistet hat. Wenn er daran Spaß hat, finde ich, muss er es am Ende ja ganz alleine entscheiden. Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann ist es Quatsch, das stimmt. Aber ich glaube, dass er das irgendwie noch genießt dieses Jahr und dann ja wahrscheinlich auch irgendwie Schluss ist.
Du hast ihn immer noch nicht live gesehen, ne?
Nein.
Ich wollte jetzt nicht in die Wunde,
es wird auch so bleiben.
Das ist ja schlecht zu vereinbaren aktuell auch, weil ich meine, die Saison vom Dirk ist wahrscheinlich ja irgendwie Mitte April beendet, ne?
Das ist ja immer das Problem gewesen die letzten Jahre. Wenn sie es mal dann doch irgendwie geschafft hätten, bis ganz zum Ende der Playoffs dabei zu sein, geschweige denn Finale zu spielen, dann hätte man es sicher mal irgendwie hinbekommen, aber es war halt leider so, dass er die Saison dann immer für Dallas zumindest zuletzt beendet war, wenn unsere noch lief. Und sie halt dann auch erst wieder anfangen, irgendwann im Oktober, wenn wir dann auch schon wieder mittendrin sind. Von daher ist das einfach echt schwer. Das ist ja auch nicht so, dass du dann mal eine Stunde da drüben bist, wo du dann wieder zurückfliegst. Da musst du ja auch ein bisschen Zeit mitbringen. Aber es ist definitiv schade. Aber es wird voraussichtlich nichts ändern.
Ja, also selbst nicht mit einem argentinischen Headcoach, den man das verklickern kann, mal für ein paar Tage durch, müsste mal vielleicht kurz.
Ja, dann bräuchten wir einen amerikanischen irgendwann mal.
Ja. Aber sie waren wirklich nur 2-mal in den Playoffs nach der Meisterschaft, was auch heftig ist eigentlich.
Ja, und auch nicht lang.
Nicht lang, ne, jeweils erste Runde dann.
Ja. Ja. Ja, er hat alles gewonnen, also beziehungsweise er war immerhin einmal Meister und das ist ja das große Ziel gewesen.
Dreimal, ich muss korrigieren. Dreimal, ja.
Dreimal Playoffs, ne? Mhm. Und dann ist er jetzt 40 Jahre alt und findet nicht so richtig den Absprung, aber hat noch den Spaß an der Sache. Jetzt bist du ja jemand, du hast tatsächlich ja alles gewonnen. Du bist natürlich noch viel zu jung, um aufzuhören, aber beschäftigt dich schon der Gedanke, wann man aufhören kann oder wie motiviert man sich, wenn man schon alles gewonnen hat? Ist das dann auch sowas, wie Dirk gesagt hat, dieses Kameradschaftsgefühl, das Rumreisen, oder ist es immer auch noch eine Titelgeilheit? Wie kann man das, was macht einen da so?
Also eins steht natürlich fest, also ich werde mit 40 da nicht mehr rumlaufen. Also ein bisschen fest, das ist vielleicht ein grundsätzlich ein bisschen anderer Gedanke, aber natürlich ist das Ziel, das haben glaube ich alle, nur glaube die wenigsten erreichen es, das Ziel auf einem Top-Niveau irgendwo aufzuhören. Also das ist zumindest meins. Bei mir ist es eben nicht so, dass gerade dieses Rumreisen mir so extrem viel Spaß macht, sondern eher in die andere Richtung, dass eben das, was mich am meisten stört an allem, nicht der reine Fußball, sondern eben diese Reisen, diese Hotelaufenthalte, dieses Unterwegssein, das ist eben in dem Fall gar nicht so meins. Und rein sportlich muss man einfach sagen, dass ich versuche, nach dem, was alles gewonnen ist, ich habe das Glück, jetzt nicht irgendwelchen Titeln im Alter noch hinterherlaufen zu müssen, sondern die in jungen Jahren schon geholt zu haben. Von daher hoffe ich, dass ich das Ziel eben erreiche, auf wirklich gutem Niveau aufzuhören und dass nicht irgendwie da gesagt werden kann, ja, der hat sich da schön noch 2-3 Jahre durchgequält. Das soll im Idealfall nicht so sein. Und idealerweise kommen auch natürlich noch ein paar Titel dazu und mach das, wenn du das gewonnen hast, natürlich auch immer weiter Hunger auf mehr. Allerdings ist schon das Ziel natürlich einen guten Absprung zu finden, wo alle dich dann auch wirklich als den in Erinnerung haben, der du wirklich warst.
Wenn das jetzt so nach der WM, ich meine, da gibt es ja auch Druck von der Öffentlichkeit immer wieder mal, ne? Nach der WM wurden ja tonnenweise Bullshit ausgeschüttet über die Mannschaft, über einzelne Spieler. Nimmt man sich das dann so zu Herzen, dass man sagt, wisst ihr was, also ja, also oder ist das eine ganz eigene Entscheidung und man lässt das gar nicht so an sich ran, was jetzt das Thema Nationalmannschaft angeht zum Beispiel. Kann man das ausblenden, was da von außen kommt?
Total. Also zumindest kann ich das für mich sagen. Es gibt bestimmt auch viele Spieler, sag ich mal, die das ein bisschen mehr beschäftigt. Ne? Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Persönlichkeit an. Aber ich weiß ja, wie es begründet wird und dass dann natürlich, ist ja klar, dass dann irgendwie Sachen rausgeholt werden, die im Erfolgsfall natürlich nicht rausgeholt worden wären oder dass auch 2014 viele andere Sachen ja waren, die aber dann keinen interessiert haben, weil wir halt Weltmeister wurden. Ja, damals sind auch einige einen Tag nach dem Spiel mit dem Hubschrauber zum Golfen gefahren. So, das hat aber keinen interessiert, weil wir Weltmeister geworden sind. So, wenn das jetzt passiert wäre, dann wäre sowas wahrscheinlich der Grund gewesen, das Ausscheiden. Nein, da wird natürlich dann gesucht und wer sucht, der findet auch. Aber am Ende war der Grund einfach ganz klar, einfach die sportliche Leistung, die fehlende Form von zu vielen Spielern und Punkt. Dass man natürlich drumherum immer Sachen suchen kann, ist auch klar, aber mich persönlich stört das auch im Nachhinein nicht, weil für mich ist das auch immer irgendwie, ja, es ist ja auch ist ja auch von der Öffentlichkeit oder gerade natürlich von der Presseseite auch eine Strategie. Ja, es ist ja wieder nur ein Vorbereiten, sage ich mal, auf das nächste Hoch oder Tief, weil es gibt ja nur noch ganz hoch oder ganz tief.
Ja, genau.
Und es ist ja jetzt nur wieder ein Vorbereiten, alles schlecht zu machen, um dann eben wieder was ganz Interessantes zu bringen, dass plötzlich wieder alles gut ist. Also weil es gibt ja nur noch dieses Mittelgut nicht mehr. Es gibt ja entweder ganz gut oder ganz schlecht. Und dann war eben alles ganz schlecht und es wurde alles rausgeholt. Und das ist dann auch schon wieder die Vorbereitung dafür, zu sagen, wenn es jetzt wieder gut läuft, es ist wieder alles überragend. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Und wenn man das einfach von mir aus auch so ein bisschen für sich vernünftig einschätzt, dann kommt man sehr gut und glücklich durchs Leben und das tue ich.
Ja, so diese Umbruchphase, die wird einem als Sportler oder als Team gar nicht mehr so richtig gestattet, oder? Ich meine, auch bei Real habt ihr eine Art Übergangsjahr, das hört man ja auch immer wieder. Also beim Basketball hatten wir jetzt die letzten Jahre in der NBA, nimm jetzt mal Philly oder sowas, ne? Die haben ja jahrelang getankt, um sich immer die Top-Picks zu holen und haben den Fans gesagt, ja, Übergangsphase, Leute, the process.
Trust the process.
Und wir werden 2024 wahrscheinlich NBA-Champion, aber bis dahin wird es eng. Wie jetzt bei euch zum Beispiel, bei Real, das ist jetzt das Jahr 1 nach Cristiano Ronaldo. Gestattet man euch da so eine Umbruchphase? Kann man das den Fans verklickern? Oder wisst ihr...
Gibt es das überhaupt,
gibt's ein
Übergangsjahr?
Genau. Gibt's?
Oder ist das so ein Medienwort einfach auch?
Oder gibt es das nur in der NBA? Oder wie...
Ja, das gibt's sicher nicht nur in der NBA. Das gibt's auch. Natürlich, man kann vielleicht dazu fügen, dass es von mir ein Umbruchsjahr, aber mit dem trotzdem größtmöglichen Erfolg sein sollte. Also man akzeptiert dann vielleicht von mir aus nicht, wie wenn du jetzt gerade das Wort oder das Beispiel Philadelphia genannt hast, akzeptiert man jetzt trotzdem nicht, dass wir mit Abstand letzter werden. Also das ist so ein Mix. Ne? Natürlich hat man es irgendwie in Kauf genommen, dass man natürlich irgendwie einen zentralen Spieler der letzten Jahre auch abgegeben hat ihn ja, sage ich jetzt mal, auch in der Form jetzt nicht, wo man mit der Idee gleichwertig ersetzt hat, sondern auf das vertraut hat, was da ist, was ja auch super ist, was die letzten Jahre bewiesen hat. Aber man hat natürlich auch vielleicht ein Stück weit dann auch in Kauf genommen, dass zumindest ein paar Tore fehlen, weil das davon hat er ja nicht so wenig gemacht in den letzten Jahren und das ist ja auch völlig normal. Trotzdem ist es ja so, dass wir trotzdem eine Top-Mannschaft stellen. Also es ist ja in der NBA, wenn du dann irgendwie diesen Franchise-Player weggibst, dann ist es fast immer ja so, dass die Mannschaft dann das einfach null auffangen kann. Ne? Und wenn du es nicht gleichwertig ersetzt. Das ist im Fußball dann schon ein bisschen anders, weil wir dann trotzdem noch genügend Qualität haben und ich bin auch überzeugt, dass wir es nach wie vor schaffen können, die Saison mit mindestens gut abzuschließen, weil wir sind in der Champions League dabei, wir sind jetzt vor dem Pokal-Halbfinale fast, wenn wir jetzt Donnerstag überstehen. In der Liga sind wir ein bisschen hinterher, das stimmt, aber es ist auch zu erklären. Auf die Grundsatzfrage, die du gestellt hast, wie das akzeptiert wird. Natürlich gibt es von außen in den schlechten Phasen bei einem Verein wie Real Madrid immer Saures, sage ich mal, und wird das natürlich nicht akzeptiert. Allerdings habe ich schon das Gefühl, dass die Fans manchmal ein ganz gutes Gespür haben, dass sie auch aufgrund der Erfolge der letzten Jahre, die eben auch nicht normal waren, das vergisst man ja ziemlich schnell, weil wenn Normalität wird ja immer alles ziemlich schnell, außer Misserfolg. Von daher ist es schon so, dass man das Gefühl hat, die Fans haben auch ein Stück weit Verständnis, dass man vielleicht mal nicht so überragende Jahre spielt, wie es die letzten waren. Aber man sieht auch, dass wir jetzt von der Formkurve ja definitiv wieder nach oben zeigen. Und ich glaube, dass es ein guter Moment ist. Und ich habe, wie gesagt, auch nach wie vor große Hoffnung, dass wir auch diese Saison mit Titeln werden.
Ja gut, aber Champions League, das ist ja für dich kein Problem, das mal Borussia Dortmund zu überlassen dieses Jahr, oder? Ich meine, jetzt hast du viermal die Champions League gewonnen. Jetzt ist mal ein Jahr, kannst du ja auch mal sagen, komm, gibt's den BVB?
Die Frage ist ja auch, wenn wir es nicht werden, wird es dann automatisch der BVB. Ja,
aber gut, wer denn sonst? Also mal im Ernst jetzt.
Ja, genau.
Oder Hauptsache nicht Juve.
Ja, was ich so mitbekommen ist, dass ich ja zumindest vom nächsten Dortmunder Gegner schon mal, glaube ich, die komplette Elf verletzt hat, schon mal vorsichtshalber. Dass die schon mal den Weg frei machen.
Das ist schon mal nach dem momentanen Stand der Dinge. Ne? Und ihr habt ein sehr leichtes Los, insofern, also man darf das ja mal nie sagen, aber ich glaube, Ajax kann man dann schon wahrscheinlich nach Hause.
Ja, ich sag mal so, und der Anspruch ist definitiv. Ich habe sie allerdings nicht komplett, muss ich zugeben, aber teilweise ein bisschen gegen Bayern gesehen in der Vorrunde, wo sie einmal 1-1 und einmal 3-3 spielen. Also das ist schon eine Mannschaft, die richtig gut Fußball spielen kann. Und das ist auch nicht so umsonst so, dass da Frenkie de Jong, der da spielt, geht jetzt zu Barcelona nächstes Jahr und da werden noch ein, zwei andere Folgen, die für große Vereine gehen. Also das ist eine Mannschaft, die kann gut Fußball spielen. Trotzdem werde ich werde ich sie nicht zum Favoriten reden.
Nee. Wie ist eigentlich mit Basketball und Real Madrid? Gehst du da ab und zu hin und schaust da mal vorbei?
Selten, muss ich zugeben, aber ich kriege natürlich, weil Fußball und Basketball sind hier wirklich sehr, sehr eng. Also gerade die Basketballer trainieren auch auf dem Gelände, wo wir trainieren. Man sieht sie öfters mal beim Mittagessen und so weiter. Also wirklich sehr eng hier verbunden. Ist auch, dass der Florentino Perez auch wirklich im Basketball wirklich einen großen Wert legt. Beispielsweise Weihnachtsfeiern und so weiter werden auch wirklich zusammen gemacht, Fußball und Basketball. Und da kriegt man automatisch mit, ne? Also das sehe ich ja auch in den letzten Jahren, was Europa betrifft, da ähnlich wie wir ja ein Stück weit dominiert haben. Dort glaube ich auch wirklich, das kannst du noch besser sehen, du siehst sie wahrscheinlich sogar öfter als ich, auch wenn ich hier bin, nach wie vor ganz oben anzusiedeln.
Ja. Und Doncic dann zu Dallas, ne? Das hast du wahrscheinlich eingefädelt.
Ja, das liegt ja auf der Hand, ne? Denn, das liegt ja auf der Hand. Also ich habe besser hätte ich auch nicht machen können. Ich war nicht direkt, habe nur die Provision mitgenommen. Der Trade hätte von mir sein können, ja.
Also wie man sich auf so einen Trade auch einlassen kann. Ich meine, das war schon. Das ist ja
auch angespielt, auch erstaunlich gut jetzt in letzter Zeit. Aber natürlich, wenn man Doncic sieht, auch das Spiel, das du angesprochen hast, Tony gegen Toronto, da hat er dieses Triple-Double mit 35, 12 und 10 aufgelegt mit 19 Jahren. Also das ist schon ein ganz besonderer Spieler.
Ja, also ich finde ihn fantastisch. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte also nicht so die, sag ich mal, die Anfangszeit, wo Dirk oder LeBron oder Kobe oder sowas, wo die so alt waren. Ich hab die nicht gesehen, ich kann es nicht vergleichen, das könnt ihr wahrscheinlich nochmal besser. Aber ich muss sagen, für 19, 20, was er jetzt ist, das ist unfassbar. Also gerade die Basketballkommentatoren, die sprechen ja gern mal von so einem Basketball-IQ. Ich eher weniger, aber ich weiß, was gemeint ist. Und ich glaube, was der da mitbringt, das ist schon ziemlich komplett. Also er kann von außen werfen, aus der Halbdistanz, zum Korb ziehen und kann vor allem irgendwie er kontrolliert das, ne? Also er kann in jeder Millisekunde kann er sich noch dann doch noch für den Pass nach draußen entscheiden, auch wenn er zum Korb zieht und hat irgendwie das ganze Feld im Blick. Also das ist schon extrem imponierend, in der ersten NBA-Saison da so zu spielen, Chapeau.
Ja, Dirk sagt ja selber, dass man kann das nicht vergleichen, weil er mit 19 ja ganz, ganz andere Voraussetzungen hatte. Doncic war ja was, 3-4 Jahre schon Profi in Spanien,
ja.
Was ja auch sehr ungewöhnlich ist, mit 16 schon auf so einem Level zu spielen. Und dann, was ja auch interessant war, das kannst du vielleicht auch ein bisschen einordnen, so das Team in Dallas, so DeAndre Jordan und Harrison Barnes, die hatten ja am Anfang schon Probleme, dass da jetzt so ein 19-Jähriger kommt und sozusagen Ansprüche auf das Team, auf das Leadership darstellt. Das hat man ja am Anfang gemerkt. Also wie ist denn das so als Profi, wenn da so ein junger Spieler kommt, der möglicherweise tatsächlich ja besser ist, das hat sich dann ja herausgestellt, aber sicher auch nicht immer ganz einfach, wenn fürs Teamgefüge, dass da so ein junger, extrem talentierter Spieler kommt.
Ja, ich glaube, es kommt natürlich viel darauf an, wie verhältst du dich, ne? Also bist du trotzdem der kommt, der lernen will, der sich vernünftig integriert, und dann natürlich über Leistung, ne? Ich glaube, das ist jetzt schon extrem akzeptiert, was er da spielt. Also ich habe das auch jetzt gerade zuletzt gegen Toronto oder auch ein, zwei Spiele davor habe ich auch gesehen. Also er kriegt schon den Ball und da hast du nicht das Gefühl, da hat irgendwie jemand ein Problem damit, ne? Weil die mittlerweile jetzt schon wissen, in der kurzen Zeit der Junge fängt damit was an und der ist vor allem auch nicht so, dass er sagt, so, ich habe den Ball, ich schieße den auch ab, sag ich mal, wie so ein Carmelo Anthony oder sowas, wo du weißt, okay, wenn der den Ball hat, das kannst du vergessen. Sondern die haben auch, glaube ich, das Gefühl, wenn der den Ball hat, so, dann könnte jederzeit auch ich der sein, der jetzt den freien Dreier kriegt, ne, weil der mich sieht, weil der das irgendwie, ja, weil ja, der einfach den, sagen, das, ja. Das habe ich Gefühl, das ganze Parkett im Blick hat und natürlich hier und da auch nochmal einen Fehler macht, aber einfach vom Verständnis her irgendwie so gut ist, dass er das Team besser macht und das jetzt ja schon nach einer kurzen Zeit. Ich meine, er spielt jetzt, was sind das, 4 Monate NBA. Das ist schon extrem schnell, ne? Man muss natürlich immer irgendwie ein bisschen aufpassen im ersten Jahr, weil da kann ja immer viel dazwischen kommen, aber Aber das ist schon extrem beeindruckend, muss man sagen.
Der spielt so ein bisschen wie der Groß beim Fußball, oder? Von der Art her? So andere besser machen, wissen, wo alle sind. Hat so was mit dir zu tun, oder?
Ja, das nehme ich auf jeden Fall mal als Kompliment. Aber natürlich versuche ich auch, versuche ich vor allem auch immer den Ball haben zu wollen, egal ob es jetzt eine einfache oder eine schwere Situation ist. Versuche natürlich auch irgendwie alles auf dem Platz zu sehen, um dann wirklich den Besten zu finden. Wenn ihr das so haben wollt, dann wäre ich mich nicht dafür.
Naja, ich meine, ich glaube schon, dass Fußball Deutschland tatsächlich, also sagen wir mal, die 82 Millionen Bundestrainer, die wir hier haben, eine gewisse Zeit gebraucht haben, um zu erkennen, was du für eine Mannschaft bedeutest, oder? Und dann hat es irgendwie Klick gemacht, ja, und haben alle gesagt, der Toni, der macht nie einen Fehlpass und der hat die beste Schusstechnik und das ist das Metronom. Und früher musstest du dich schon so ein bisschen, also da haben die meisten gedacht, ja, was macht der denn eigentlich so genau? Weil sie einfach immer nur gesehen haben, wer die Tore schießt. Hat sich schon ein bisschen verändert, die Wahrnehmung, ne?
Ist auch so. Für mich hat es irgendwie zwei ausschlaggebende Punkte, warum sich das verändert hat. So, das eine war in meinen Augen auch irgendwie so ein bisschen die Ankunft von Guardiola in München, weil der erste Trainer war, und das kannte Deutschland in dem Sinne nicht, der viel mehr Wert auf Mittelfeldspieler gelegt hat als auf Angreifer oder Verteidiger. Mhm. So, weil in Deutschland, wenn hattest du immer das Gefühl, und es wird natürlich auch von Kommentatoren beeinflusst, ne, natürlich so eine Sicht, wenn du als Fußballfan guckst, dann musst du natürlich dir das anhören, was erzählt wird. So. Und natürlich beeinflusst dich das auch ein Stück weit so. Und wann wird ein Kommentator etwas lauter? So, wenn vor einem oder im anderen Tor was passiert.
Genau.
So, das war das Interessante. Und so haben viele eben Fußball gesehen. So, das dazwischen ist ja so und so. Und hier war es schon immer anders in Spanien, ne? Da war es einfach so, hatte sicher auch hier mit Guardiola damals zu tun. Mittelfeldspieler kontrollieren das Spiel, die Mannschaft, die das Spiel kontrolliert, hat mehr Chancen und wird das Spiel am Ende nochmal gewinnen. Das war so die Message. Und als er nach München kam und natürlich seinen Stil durchgebracht hat und natürlich ganz Deutschland vor allem auf Bayern schaut, da wurde mal angefangen, so ein bisschen drüber nachgedacht und das zu verstehen und so. Und dann hat man auch bei allen Kommentatoren, Presse, Fans, was auch immer, das Gefühl gehabt, dieses Verständnis oder diese Wahrnehmung von Mittelfeldspielern ist so ein bisschen eine andere. Das war eins, und das zweite war natürlich einfach, was mich persönlich betrifft, war natürlich der Wechsel hierher. Ne? Ja, klar. Warst du auch erfolgreich, bist auch Meister geworden und so weiter. Aber du warst eben gefühlt einer von vielen. So. Und jetzt warst du hier und warst der Einzige hier und haben vielleicht einem auch nicht alle zugetraut, aber es wurde auf jeden Fall drauf geguckt. So, was macht er denn da? So der eine Deutsche. So, und wenn das natürlich dann so gut läuft, wie es gelaufen ist, die letzten 4,5 Jahre, dann haben es vor ein paar Jahren dann auch die Letzten irgendwie so ein bisschen zugeben müssen, dass das doch nicht alles so schlecht oder nutzlos oder was auch immer ist, wenn das sogar hier anerkannt wird, ne? Und dass sich sogar hier so schnell durchsetzt und sogar hier diesen Erfolg hat. Und das waren, glaube ich, so die zwei Punkte, wo ich das dann im Allgemeinen gedreht habe. Das ist jetzt natürlich auch schon eine ganze Zeit her, aber es hat bei dem einen oder anderen, da gebe ich dir recht, ein bisschen gebraucht.
Ja. Und damals für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro, ja, Toni. Guck mal, das ist an derselben Straße, läuft immer noch der eine oder andere mit dem Kopf gegen die Wand und denkt sich, wie günstig war der Groß damals? Das gibt's ja gar nicht.
Ja, dir auch vielleicht.
Ja. Die eine oder andere Zahl würde da heute noch davor oder danach stehen, da bin ich relativ sicher.
Wahrscheinlich.
Ja, spannende Sache in jedem Fall. Aber du bleibst dann da oder kommst du nochmal zurück eigentlich? Du hast jetzt Geburtstag, ich habe deinen Geburtstag vergessen. Ich muss mir eigentlich deinen Geburtstag merken, weil du einen Tag vor meiner Ex-Frau Geburtstag hast. Das weiß ich auch.
Ja, das musst du ja eher vergessen eigentlich dann.
Normalerweise muss ich daran denken, aber wahrscheinlich vergesse ich es deswegen, weil du, ja, jetzt bist du mittlerweile 29.
29.
4. Januar.
Geht eigentlich immer noch.
Kann man nachträglich noch gratulieren.
Kann man noch gratulieren. Ja, du hast ja noch mindestens 5-6 Jahre alle bei Real Madrid vielleicht, oder? Wie bist du denn Spanisch überhaupt?
Also ich sag mal, wie viele Jahre noch, das weiß ich nicht. Das kommt am Ende natürlich immer ein bisschen aufs Gefühl an, auf die Lust, auf alles. Aber sagen wir mal so 4, 5 bestimmt noch. Ja. Und der Plan heute ist definitiv, dass sie auch alle bei Real sind, ja.
Boah, das ist natürlich super. Das hat ja was, so ein bisschen Dynasty und ein bisschen, ja, Vermächtnis und sowas. Das finde ich schon natürlich cool. Und da gibt es auch nur eine WM. Wir haben ja heute über die Basketball-WM schon mit dem DBB-Präsidenten gesprochen, die ja jetzt dann in China stattfindet. Und jetzt hatten wir eine super Handball-WM in Deutschland. Die nächste Fußball-WM ist dann in Katar. Kann man sich darauf so freuen wie auf alle WMs vorher? Oder ist das noch in viel zu weiter Ferne und da denkst du erst im Dezember 2021 dran?
Ja, also für mich ist es ehrlich gesagt wirklich zu weit weg.
Ne?
Weil natürlich hier im Verein vieles ansteht, dann hast du natürlich erstmal eine Europameisterschaft, das heißt, du spielst jetzt erstmal EM-Quali,
genau.
Eine Europameisterschaft, die ja ein bisschen dichter dran ist, das ist ja auch erstmal schon gut. Wie gesagt, wenn ich mich dann noch 22 dahin quäle, dann sprechen wir nochmal.
Ja, Moment, 22, dann bist du 3 Jahre, 32.
32.
Ja, das ja. Mittelfeldspieleralter überhaupt, oder? Die Primetime.
Der Peak.
Ja. Ich habe das Gefühl, die habe ich gerade oder hatte ich schon. Ja. Weiß ich nicht, mal gucken. vielleicht dauert es ja noch
vielleicht ein bisschen an.
Die Primetime.
Ganz sicher. Also wie gesagt, Champions League dieses Jahr nicht, aber dann nächstes Jahr wieder und insofern zum 30. Gibt es wieder die Champions League.
Ja, herrlich.
Toni, wir wünschen dir alles Gute. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Verletzungsanfällig bist du ja nicht gerade, zum Glück. Und toi, 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 dass das so bleibt.
Ganz gut durchgeschlagen.
Hast du das gut hinbekommen. Gute Gene.
Wahrscheinlich.
Gutes Training.
Oder sehr professionell, würde ich jetzt sagen.
Und die Kritiker würden sagen, ja, kein Wunder, da geht ja kein Zweikampf.
Ja, genau. Ja, oder einfach schlau, kann man auch.
Oder schlau, genau.
Gutes Timing.
Gutes Timing in jedem Fall. Toni, ich sage ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Kein Problem.
Schön, dich wieder mal gehört zu haben als Mavericks-Fan for life. Durch gute und natürlich durch schlechte Zeiten gehst du mit deinem Verein. Das
absolut.
Jetzt gibt es ja wieder absolut. Hoffnung mit
Doncic. Wir haben ja jetzt wieder Hoffnung bekommen. Also ja. Es wird zwar wahrscheinlich dieses Jahr eher wieder nicht reichen für die Playoffs, aber wir haben Hoffnung für die nächsten Jahre.
Oder einfach alle wegtraden für Anthony Davis, außer Doncic. Alle zu den Pelicans und nur Doncic und Anthony Davis.
Ja, aber dann wären wir auch wieder am 8. 9. und
das ist
die erste Runde eins auf die Mütze.
Ja. Das, was den Lakers blüht übrigens, weil wenn die alles weggeben, dann haben sie LeBron und Davis und ja, dann wird schon ganz dünn.
Ja, da hast du mindestens schon mal, gut, dann werden sie vielleicht Siebter und kriegen trotzdem in der ersten Runde.
Ja, wenn du Golden State hast, dann Problem. Das ist natürlich schon auch, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, aber die anzusehen,
ja,
das ist
ja auch. Ja, die spielen ja auch in einer anderen Liga.
Ja. Ja. Und sei froh, dass es keine Trades gibt beim Fußball, so hätte Uli Hoeneß dich schon zurückgeholt.
Ja, aber so ein bisschen Entscheidungsgewalt hat man ja als Spieler auch.
Mittlerweile in der NBA schon. Es gibt immer mehr mit dieser No-Trading-Klausel und sowas. Ne?
Genau, da hättest du den Vertrag geschrieben, dann No-Trade-Clause, genau.
Ja. Bei dir, die hätte ich auf jeden Fall dann genutzt.
Oh, okay. Alles klar. Toninho, gute Zeit nach Madrid.
Gut.
A la Madrid, hola Madrid. Und
Ciao,
vielen Dank.
Auf bald, vielen Dank.
Ciao.
Ja, sehr reflektiert.
Ja, Toni ist einer der Größten.
Ja,
okay. Also wirklich, das ist einfach ein Sportler, den muss man sich backen. Mhm. Also das ist so ein Vorzeigemensch.
Sehr angenehm, also auch erstaunlich offen, muss ich sagen.
Ja, ist.
Einfach zu seinen Karrierethemen. Ja. Sehr, sehr, sehr interessant.
Sehr reflektierter, sehr bodenständiger Mensch. Das ist der Nowitzki des Fußballs. Also die beiden haben so unglaubliche Ähnlichkeit in ihrem Charakter.
Ich wollte das vorher schon fast sagen, ist dann Bayern das Würzburg von Toni Kroos? Da muss man jetzt sehr um die Ecke denken.
Ja,
wenn wir die Dirk-Parallelen ziehen wollen, dann will die Karriere bei Real werden übrigens auch eine.
Das könnte schon sein.
Ja, absolut, macht ja auch Sinn.
Also, ja, gibt Schlimmeres, ne? Als bei dem erfolgreichsten europäischen Verein zu bleiben.
Es geht so.
Wo willst du denn sonst hin? Ich meine,
warm ist es auch.
In England regnet es und
Das interessiert dann, glaube ich, nicht mehr.
Gut.
Okay, wie spannen wir jetzt den Bogen zurück nach Deutschland, Bayern, Hoeneß? Hoeneß hat erwähnt, hast du erwähnt. Wir haben noch gar nicht über die Bayern gesprochen.
Haben wir das noch gar nicht?
Nein.
Wir verraten jetzt ein Betriebsgeheimnis.
Oh.
Wir haben etwas gelöscht. Wir haben den Einstieg in diese Sendung gelöscht und nochmal von vorne gemacht.
Ja.
Deswegen wissen wir jetzt nicht mehr.
Wie ich ja gesagt habe.
We prepared a lot of surprises.
Das haben wir noch nie gemacht, aber es gab irgendwie ein bisschen Quatsch, der irgendwie haben wir das Gefühl, wir machen es mal von vorne. Und jetzt weiß ich nicht mehr, weil du sagst gerade, wir haben noch
natürlich
nicht über die Bayern gesprochen.
Natürlich weiß ich, dass du es nicht mehr weißt. Nee, genau. Haben wir
nicht zwischendurch nochmal über die Bayern gesprochen?
Ich glaube nicht. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass sie sehr gut in Chiemgau gespielt haben, wieder aufgeholt haben.
Stell dir vor, wir hätten schon darüber gesprochen, wir reden das Gleiche nochmal.
Das wäre hart.
Das wäre fatal.
Ja. Aber ich bin mir sehr sicher,
okay,
dass also wir es nicht getan haben.
Ich bin verwirrt. Wir wollen noch ein bisschen Werbung machen für Bayern gegen Fenerbahce.
Richtig.
Donnerstagabend, Audi-Dom. Yeah. Das ist ein Pflichttermin für Basketballfreunde.
Ich werde dort sein. Ausverkauft. Restlos ausverkauft.
Beste europäische Mannschaft zu Gast in Deutschland. Wahrscheinlich das einzige Mal in dieser Saison. Also auf sicher, weil das Final Four ist in Vitoria. Also selbst im unwahrscheinlichen Fall und so weiter und so fort.
Einmal im Jahr schauen sie vorbei.
Das ist Donnerstagabend. Wahrscheinlich auch stimmgewaltige türkische Fans im Audi-Dom. Sollte man sich anschauen. Live bei Magenta Sport. Yes. Und der FC Bayern. Ungeschlagen in der BBL.
In der Euroleague auf Platz 7, also Playoff-Platz.
Ja.
Auch Wahnsinn.
Auswärtssieg in Chiemgau.
Man muss einfach sagen, weil wir auch das Coaching immer wieder thematisiert haben, mittlerweile spielen die oft mit einer Elfer-Rotation. Also auch da hat sich was getan. Ich finde, defensiv erinnern sie mehr an die Playoff-Bayern der Vorsaison, was ja so ein bisschen Markenzeichen war von Radonjić. Booker fehlt die ganze Zeit und trotzdem spielen sie gut. Das heißt, Bartel muss viel auf der 5 spielen. Wenn der wieder auf die 4 gehen kann, dann sind sie nochmal eine Position tiefer. Und das macht schon Spaß, denen zuzusehen auch. Das Spiel in Bayreuth auch.
Ich finde auch vor allem die Einstellung sehr professionell, dass sie wirklich, also 43 Stunden nach Chiemgau in Bayreuth, so das ist eine der härtesten Spielsandkästen der Liga, lautes Publikum, eine hochmotivierte Mannschaft, die fast in München gewonnen hätten und dass sie auch da sich komplett reinhängen. Also gar nicht, die könnten ja auch mal ein, zwei Spiele abgeben, ohne Platz 1 zu gefährden. Das machen sie nicht.
Nee, das machen sie nicht.
Sie ziehen das gnadenlos durch, dieses Ding.
Und sie haben diese individuelle Klasse, dass dann auch wenn es kurz mal hakt irgendwie in diesem Bayreuth-Spiel, dann kommt halt ein Hops und wirft den Dreier rein. Oder
Lucic
ist so brutal. Eli-Hoop über das ganze Feld von Hops auf Williams. Das ist, dann sind es nur mehr 5. Es fühlt sich an wie 10 gleich wieder, weil es immer so Statement-Dinger sind. Cedovic auch wieder richtig gut in
Form. Cedovic schon eine gute Saison.
Macht Spaß.
Individuell ganz klar die am besten besetzte Mannschaft und ich glaube eben auch über eine Serie unheimlich schwer zu schlagen.
Auch am Donnerstag gegen Fener ist ihnen viel zuzutrauen, zu Hause im Audi-Dom.
Ja.
Lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster, Hot-Tag-mäßig.
Ja, also Fener hat bisher nur zweimal verloren, glaube ich, ne? Zwei Spiele verloren.
Muss nochmal schauen, aber viel mehr sind es nicht, ja.
Das ist schon eine Mannschaft, die auch unglaublich gut Gänge wechseln kann. Wenn
zweimal
die mal,
nur verloren, ja.
Wenn die ein Viertel mal nicht gut spielen, dann sind sie aber sofort wieder da im nächsten Viertel und bam und bam und auch eine wahnsinnige Bank, also wirklich unfassbar. Das hat schon allerhöchste Qualität, was die da mitbringen. Ja,
wer ist dein Hauptsponsor mittlerweile bei Fener?
Beko.
Oh, sehr gut. Respekt. Dachte ich erwischt dich.
Nee.
Ja. Ein Zuhörer hat eine Trivia geschickt.
Oh.
Das heißt, er hat dann die Mailadresse geschickt. Das heißt, du hättest das auch lesen können.
Ja, da habe ich bestimmt. Meinst du den Zuschauer, der die Trivia geschickt hat jetzt? Oder?
Ja. Hast du es gelesen?
Ja, aber stimmt. Ich weiß nicht mehr genau, welche Trivia, welche Frage war das nochmal?
es zahlt so ein bisschen ein auf unser Thema ganz zu Beginn. Was unterscheidet Eisstock, Rasenkraftsport und Tauchen von Basketball?
Moment. Eissport?
Eisstockschießen, Rasenkraftsport, was auch immer das sein soll, und Tauchen von Basketball.
Boah, die sind, weiß ich nicht. Also das ist jetzt eine schwierige Trivia. Das ist
eine schwierige Trivia. Er schreibt als Antwort, Eisstockschießen, Rasenkraftsport und Tauchen hält die Sport A, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, Rechte an Basketball nicht. Eigentlich auch clever. Eigentlich auch clevere
Frage. Mm-hmm. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es Rasenkraftsportrechte gibt.
Ich weiß es auch. Ich wusste nicht mal, dass Rasenkraftsport.
Ja, das, ich hab das mal gehört.
Rausgesucht,
ich habe jetzt gedacht, das ist irgendwas mit Red Bull.
Tatsächlich, das gibt's. Gehört zur Schwerathletik und besteht aus den drei Disziplinen Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen. Mm-hmm. Details. Also jetzt bitte keine bösen Zuschriften von den Rasen.
Das ist Sport. Auf jeden Fall ist das Sport, liebe ja, Freunde des E-Gaming.
Das ist Sport, ja?
Ja, Rasenkraftsport, wenn du da irgendwelche Bäume durch die Gegend schmeißt und Steine. Das ist...
Ja, okay. Das ist Sport. E-Sports, willst du das E-Sports-Thema noch?
Nein,
noch
nein,
mal? Willst du
nein,
noch mal thematisieren?
Nein, nein.
Es polarisiert so nein. Unglaublich.
E-Sports ist durch.
E-Sports ist durch. Ja. Ist es Sport? Was war dein Fazit? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Wenn man sich nicht umziehen muss, ist es kein Sport.
Okay.
Gut. Nein, Thema durch. Thema dann durch. Aussicht. Dann haben wir noch letzten Spieltag. Sollen wir noch eingehen auf Oldenburg und Alba oder sollen wir das einfach unter kurz?
Frankfurt-Oldenburg war ein schönes Spiel.
Ja, ich.
Test Robertson.
10 Sekunden vor Schluss führt Oldenburg.
Ja. Und er hat 2 Freiwürfe noch, die verworfen werden.
Genau, ich glaube Schwedhelm. Und ich mache Folgendes.
Schwedhelm, ja.
Ich glaube, Schwedhelm war es. Und ich denke mir, okay, das war's. Und nehme das Telefon und rufe meinen Vater an, um mit ihm zu sprechen. Einfach so.
Einfach so.
Sonntagsanruf bei meinen Eltern.
Aha.
Und Mensch, Papa, wie geht's so? Und wir quatschen eine Viertelstunde. Ich lege auf und sehe im Nachlauf Stefan Koch da stehen und eine Slow-Mo von einem Tess Robertson-Dreier zum Sieg. Und ich so, was geht denn hier ab?
Ja.
Was ist denn da passiert? Okay, das habe ich verbockt. Die Schlussphase habe ich komplett verpasst. 10 Sekunden. Ärgerlich.
Ja, aber mit der beste Wurf, der so BBL, bisher BBL zu sorgen.
Ja, und macht ich ich schaue das Spiel bis zu dem Moment. Wie gaga kann man sein?
Ja.
Und bei Göttingen, da war ich natürlich auch extrem überrascht. Also Göttingen, ich sag mal so, der Reuekass, das wäre auch mal einer, oder?
Für?
Ja.
Höhere Aufgaben?
Ja. Also der ist natürlich mit Göttingen dick verbandelt und der hat da alle Freiheiten und aber er ist ein sehr bescheidener Mensch, aber ich glaube, dass der einiges drauf hat. Ich meine, das ist schon
er ist ein Basketball-Lifer, also da gibt es nichts anderes für ihn auch. Erinnert mich so ein bisschen an Raoul Korner auch. So vom
so einen leichten Raoul Korner-Touch mit hundertprozentiger Identifikation. Charakterlich einwandfrei.
Was die Arbeitseinstellung einfach betrifft, ja. Fokus.
Dann, wie die Mannschaften vorbereitet sind, wie sie spielen. Ich meine, die haben ohne Kater gespielt und ohne.
Da habe ich wirklich tatsächlich nur das Ergebnis gesehen und mich gewundert.
Zwei Spieler nicht dabei, zwei wichtige und gewinnen, ich will nicht sagen souverän, aber doch, ja, völlig souverän irgendwie am Ende gegen Alba Berlin.
Ja, diese Durchhänge erlaubt sich Alba im Gegensatz zu den Bayern irgendwie.
Genau.
Muss man mittlerweile konstatieren.
Das ist der große Unterschied zwischen den beiden.
Weil diese Eurocup-Saison euch schon auch anstrengen heute wieder in Monaco.
Ja.
Also da geht's auch quer durch Europa und die werden ja auch weit kommen. So, hoffen wir jetzt mal oder gehen wir mal davon aus. Also sie spielen sehr gut im Eurocup. Und es kommt mir schon so ein bisschen vor, okay, da haben sie gerade den Fokus drauf. Und soll's,
ja, obwohl, ich weiß nicht, will man Dritter unbedingt werden in der Liga? Oder momentan
man,
Vierter? Oder?
Moment, Fechter ist auf Dreier.
Ja, eben, genau. Also oder 2 Spiele weniger als Alba.
Ja.
Fechter ist auf 3.
Mhm.
Das ist stark.
Ja.
Ich bin ein Fechter im März.
Wirklich?
Oh, ist das, ja, cool, es ist soweit.
Cool.
Tatsächlich, ich hatte ja auch Lust und.
Gegen wen?
Gegen den FC Bayern München.
Wow. Spitzenspiel.
Absolut. Ich glaube, es ist der 10. März oder sowas.
Fechter gegen Bayern Spitzenspiel. So, einen Satz muss ich noch üben. Aber
es ist auf jeden Fall ein Sonntag. Und ich habe natürlich völlig Bock drauf. Also ich muss das irgendwie gucken, wie ich das... Ich habe tatsächlich, es ist gar nicht böse gemeint, mal geschaut, wie man da so am besten so hinkommt. Aber ja, freue mich tierisch und hoffe, dass man da eine schöne Zeit haben werden und ein gutes Spiel. Und danach noch ein paar Gespräche führt mit den Leuten vor Ort, die man normalerweise...
An der längsten Bar der Liga oder wie
heißt das? Weiß ich gar nicht, aber so einfach mal ein bisschen in den Verein reinschnuppern.
Hm.
Mein Gott, das wird ein Playoff-Team. Das ist ein Playoff-Team.
Das ist ein Playoff-Team.
Das ist ein Playoff-Team.
Das die kommen
in die Playoffs.
Das ist Wahnsinn, ja.
Das ist schon mal sicher.
Das ist sicher. So, dann habe ich noch ein Thema hier rumliegen. Körni, wie ist deine Meinung zum All-Star-Day?
Oh. Ich geb dir ein bisschen. Oh. Jetzt geht's ab.
Ah. Voll erwischt,
weil ich weiß, ich kenne deine Antwort. Also ich weiß, ich kenne deine Meinung zum All-Star Day. Die kenne ich.
Wie ist sie? Sie ist sehr gut, meine Meinung.
Ja, du liebst den All-Star Day.
Natürlich.
Du findest ihn super.
Ja. Weil All-Star Games, Auswahlspiele, Showspiele im Basketball Sinn machen und die Contests Sinn machen. Wie man es dann umsetzt, ist eine andere Frage, wie der liegt, dass er in Trier ist.
Mein Gott, natürlich finde ich All-Star-Days gut, Also ich mag ja schon die Besten auf einem Haufen sehen und das sind sie also, die diese Saison ausgemacht haben. Ja, da die,
genau, die prägen, prägen diese Köpfe Saison und best case auch so ein bisschen die Liga über die Jahre. Genau.
Und für den Fan vor Ort, dieses Event dort, dieser eine Tag, ist schon sehr
absolut
nett.
Ja. Absolut.
Das Spiel an sich.
Ja, ich höre.
Team national gegen Team international ist natürlich gar nicht mal so einfach oft. Das ist zum Kommentieren das schwierigste Spiel des Jahres.
Ja.
Weil es gibt keine Taktik. Glaube ich dir sogar. Es gibt keine Taktik. Die laufen hoch und runter.
Schmeißen sich alle Ups
und nehmen schmeißen Dreier. Wenn man damit klarkommt, wunderbar. Also Spaßfaktor. Und das ist das Schöne ist, dass man vielleicht die Spieler mal auch mit einer anderen Reaktion sieht. Also sie lachen mehr, sie haben
auch
mehr.
Auch die Coaches.
Die Coaches, ja, ja. Das ist ein bisschen gelöster,
als lockerer. Als Trinchieri damals das Technische an den Schiri gab, solche Sachen ja, sind,
das
natürlich,
war, das war super
sind natürlich sehr nett.
Aber es ist bei diesem Wahnsinnsspielplan, da denke ich halt auch immer dran, vielleicht... wäre
ja,
auch
Spielbe- ja, ne, ja, ja, natürlich.
Die Entzerrung, aber...
Viele spielen ja nicht. Viele sind ja keine Allstars.
Ja, aber dann haben wieder einige Vereine eine zweiwöchige Pause. Ne, sowas
ja, ja. Gut, man kann es drehen und wenden, wie man will. Ich finde es wichtig tatsächlich, auch als Showcase einfach für die Liga. Und ich habe jetzt folgender Vorschlag. Weil man redet ja auch immer über Identifikation der Spieler in der Liga. Wie lange sind die da oder dass die so viel wechseln. Ich habe hier die Zwischenstände des Votings. Man kann noch bis 31. Januar wählen auf allstarday.de, das heißt bis übermorgen. Heute ist Dienstag.
Ja, korrekt.
Korrekt. Wir können jetzt mal den Stand des Votings durchgehen und überlegen dann mal, sind das Spieler, mit denen man sich identifiziert? Also stehen die für die Liga, weißt du, wie ich meine? Was ja auch dann Mehrwert ist, dass du so ein All-Star-Day machst.
Ich soll jetzt gleich zum Beispiel sagen, nein, der Typ steht nicht für die Liga und dann ja, bin
pass
ich
mal auf, pass mal auf,
für, das ist für immer.
Muss dir was trauen. Also John Bryan mittlerweile Team National, der führt das Voting an.
Total.
10,37%.
Identifikationsfigur top.
Ja, schon, gell? Auf Platz 2 Nils Giffey. 9,3.
Einer meiner absoluten Lieblingsspieler.
Siehst du, Danilo Bartel.
Sportlich eine Nächster absolute Platz. Granate, netter Mensch. Unsere Hoffnung für China.
Maodolo.
Ja gut, super schneller, fantastischer Point Guard, immer noch am Anfang seiner Karriere, the sky is the limit. Hm.
Ismet Akpina.
23 Jahre jung, das Leben liegt vor ihm. Die größten Entwicklungssprünge, die ich je bei einem Spieler gesehen habe.
Ja. Interessanterweise Per Günther knapp dahinter. Also der kann noch, der hängt da im Nacken. So gut, Team National ist relativ logisch. So, jetzt kommt Team International. Jetzt wird es ja spannender. Da führt tatsächlich Derek Williams das Voting an aktuell.
Ja, und das ist ein Thema, was wir immer wieder mal diskutiert haben.
Ja.
Fans lieben Derek Williams.
Natürlich.
Weil der eine fantastische Ausstrahlung hat. Er ist ein hervorragender Basketballer, ja, also mal abgesehen davon. Er ist
auch ich liebe Derek Williams.
Du liebst Derek Williams.
Ist ein Megaspieler. Wahnsinniger Mehrwert für diese Liga. Unfassbar. Selbst für die Euroleague, ja. Wahnsinniger Mehrwert.
Und er bringt den Bayern ganz viel,
ja.
Was so Identifikation angeht.
Auch Siege übrigens.
Siege,
Identifikation, Ticketverkäufe.
Dunkings.
Tatsächlich
Spektakel. Ein wichtiger Faktor, frag mal die
ja,
Fans.
Ja, ja,
ja. Ja, hohes okay. Maß an Identifikation, super wichtig.
Obwohl er erst ein paar Monate hier ist, aber es fühlt sich so an, als ob er immer da war. Ja. Und wir werden ihn nicht sehr lange hier haben.
Wahrscheinlich nicht.
Das muss man sagen. Dann kommt danach Luke Sigma. Bis vor kurzem hast du gesagt, dein Lieblingsspieler in der BBL.
Ist immer noch mein Lieblingsspieler.
Ist immer noch dein Lieblingsspieler.
Ja, weil er einfach auch, was ich halt das Schöne finde bei Luke Sigma, ist, dass er alles transportiert, was, naja, dieser Wandel, wie Basketball gespielt wird. Da ist jetzt einer auf der Position 4, der ist
Point Forward.
Der ist ein Point, ein Aufbauspieler. Ja. Der sortiert da die Bälle, der macht und passt und tut und scoret, hält den Laden zusammen.
Kann trotzdem
und
werfen.
Und steht für die Philosophie von Aito. Also das alles kombiniert mit der Tatsache, dass das auch noch ein super netter Kerl ist und tolle Ausstrahlung hat. Also klar, mein Lieblingsspieler in der BBL.
Okay. Dann natürlich Mr. BBL Ricky Paulding auf Platz 3, der wieder seinen Vertrag verlängert hat.
Wieder ein Jahr länger.
Er hat Deutsch gesprochen. Das mache ich nächste Woche.
Gut,
die Kultfigur. Einen deutschen Satz.
Der erste Non-German-Speaking-Gast bei Abteilung Basketball.
Yes,
für immer in unserer Hall of Fame.
Ja, auch da müssen wir wieder mal ansetzen. Wer könnte nächster sein? Luke Sigma vielleicht? Denk mal drüber nach.
Okay.
Augustin Rubit, Platz 4. ja, beim Voting international.
Auch schon ein hohes Maß an Identifikation, bald schon länger jetzt in der Liga, plus der sportlichen Geschichte. Sicherlich der beste Bamberger in dieser Saison.
Sehr unscheinbar, weil man wenig hört. Er spielt halt immer gut. Ein
ganz ruhiger Vertreter, ruhiger Geselle, ja. Genau. Ja. Aber sportlich sicherlich einer der Top 3, 4 Spieler in dieser Saison in der Liga. Und
kam ja von welchem Verein? Wo war er ursprünglich? Erster BBL-Verein?
In Ulm.
Nee, davor?
Wo war er?
Habe ich Tübingen. Das jetzt schon, oder?
Ja, in Tübingen.
Ja, ja. Ja. Genau. Tübingen, Ulm, Bamberg.
Tübingen, Ulm, Bamberg, ja.
Also eigentlich dann auch ein BBL.
Langjähriger BBL. Ein langjähriges BBL-Gesicht. Mhm. Absolut.
Dann Will Cummings. Auf Platz 5
ja.
Im Voting aktuell.
Gut, neu Team in der Liga, ja. Also noch nicht.
Wahnsinniger Spieler,
genau.
Wahnsinnig gut.
Hm? Steht jetzt noch nicht für Oldenburg, Poldingberg, Identifikationsfigur noch nicht, aber
deswegen bin ich ein bisschen erstaunt, dass der so weit oben ist.
Ja. Ich denke aber, dass die Oldenburger auch treue Fans haben, was ja. Abstimmungen angeht. Ja. Also ich glaube, dass da wirklich die Stadt komplett mhm. abstimmt.
Ja.
Und sportlich ist er sicherlich einer der Top 3 Point Guards in der Liga. Würde ich jetzt auch mal so sehen.
Ja.
Wüsste jetzt nicht. Also der spielt da ganz vorne mit.
Mit Scorer, den Scorer Sivas, einfach.
Jovic, Loro, wie immer die auch alle heißen da oben. Guter Scorer, hat die Mannschaft nach vorne oder weitergebracht.
Eigentlich eine der Verpflichtungen auch dieses Jahr, weil absolut, dass der nach Oldenburg ja. kommt.
Auch schwer zu halten übrigens.
Ja.
Er kommt übrigens nicht von einem Euroleague-Verein. Ich wurde dafür getadelt, weil ich das erzählt habe. Von einem Eurocup-Verein. Aber Darüş Şafakkar war mal ein Euroleague-Verein, nur nicht mit Will Cummings.
Ist jetzt wieder ein Euroleague-Verein, weil sie den Eurocup gewonnen
genau.
haben.
Genau.
Mhm. Ist ganz einfach in einem Basketball-Europa.
Genau. Basketball ist easy.
So, was glaubst du, wer bei den Coaches führt?
Ja gut.
Also Team, national.
Das ist dann ein deutscher Coach, logischerweise.
Das ist ein deutscher Coach, ja.
Und dann fangen wir mal oben an. Aito nicht, Radonjić nicht, Mladen Drijančić nicht,
Pedro Kajas nicht. Viel Good Stories. Das ist Frank Mentz.
Frank Mentz, sehr ja. gut, genau. Ja,
Frank Mentz führt an vor Mladen Drijančić, Thorsten Leibernath, Ingo Freier und Dennis Wucherer.
Mhm. Ja. Team international.
Aito auf 1.
Und dann wahrscheinlich Pedro Kajas.
Genau. Auf 3 Raul Korner, Dejan Radonjić auf der 4 und Rojakas auf 5 mhm. tatsächlich.
Ja.
Also ist auch so ein bisschen spannend zu sehen, wie da so die, ist ja auch ein Popularitätswettbewerb natürlich.
Absolut, klar. Das ist auch das Interessante bei so einem All-Star-Ding. Ne? Ja. Diese Abstimmung, wen finden die Fans wirklich gut? Also das finde ich auch interessant. Insofern.
Wirst du denn dort sein?
Nein. Also ich weiß nicht, ich denke, weil es in Trier ist, wird es Chris Schmidt ja. kommentieren, weil der wohnt in Trier. Ich kenne tatsächlich den Dienstplan noch nicht für März, also außer Fechter.
Ich glaube, ich werde dort sein.
Ah, du wirst dort sein?
Ich glaube schon, ja. Wie okay. gesagt, ich bin All-Star-Fan und es gibt auch noch Tickets unter allstarday.de ja. für alle, die sich auch überlegen, noch hinzufahren.
Trier ist natürlich, wenn man dann mal dann
verbindet. Wenn man mal dort ist.
Nee, dann kann man ja auch erstmal eine super schöne Stadt.
Ja.
Du kannst ganz viel lernen, hier Kultur und so, blablabla. Luxemburg ist nebenan.
Luxemburg ist nebenan, ja. Wollen wir da ein paar Banken anschauen, oder?
Ida Oberstein. Edelsteine.
Edelsteine.
Ida Oberstein ist eine.
Was soll ich denn da? Edelsteine kaufen, oder was?
Ja.
Wie ich? Warum? Was mache ich denn?
Edelsteine sind was Tolles.
Hast du Edelsteine?
Ja, ich habe welche zu Hause.
Du hast Edelsteine zu Hause. Mhm. Was machst du damit?
Naja,
hast du so, meine, so bling-bling-mäßige?
Nein, aber die haben Edelsteine, also das sind so Kristalle, weißt du, die fangen so Strahlen auf. Ich bin da so leicht.
So Kraftsteine?
Ja, so.
Bist du so ESO-mäßig
ja,
am Start jetzt?
Ja, bei Edelsteinen schon.
Bei Edelsteinen
ja,
schon?
Ja, ich habe ein paar zu Hause auf meiner Fensterbank stehen.
Okay.
Mhm. Ich gebe dich offen zu.
Ja, okay.
Deswegen war ich schon in Ida Oberstein und habe mich da mal umgeschaut.
Aha, interessant.
Eine Edelstein-Hochburg in Deutschland.
Edelstein-Hochburg in Deutschland, okay, man lernt nie aus.
Und das ist neben Trier.
Das, okay, also für alle, die interessiert sind am Basketball und Edelstein. Und deswegen wurde der Standort wohl auch ausgewählt.
Wahrscheinlich ja. deswegen.
Okay, okay.
Die Sieger bekommen alle einen Bergkristall, die beim All-Star-Spiel gewinnen.
So, und jetzt habe ich vergessen, ob wir schon über Bonn gesprochen haben.
Jetzt werden wir wahrscheinlich, jetzt werden wir richtig gedisst. Jetzt reden sie schon wieder nicht über Bonn und dann erdreisten sie sich während der Aloha-Abschiedsmusik
schon wieder
über Bonn zu reden.
Naja. Also was ist der Plan?
Der Plan ist, Bonn ausführlicher zu behandeln mit dem neuen Headcoach Chris O'Shea, den wir an dieser Stelle herzlich einladen.
Auf jeden Fall.
Mit uns hier ein paar Minuten zu verbringen. Vielleicht schon nächste Woche.
Vielleicht schon nächste Woche.
Ich habe keine Ahnung, ob die spielen die irgendwo. Die spielen oder
Champions League.
Ja, noch, aber ja? Wie lange geht denn dieser Wettbewerb an? Gefühlt ist jeden Tag Champions League.
Ach, wir werden es herausfinden.
Genau,
inzwischen also, ganz viel anderer europäischer Basketball.
Wir haben...
The good kind. Psst.
Wir haben...
Euroleague Donnerstag. Wir haben Eurocup davor.
In zwei Wochen haben wir einen ehemaligen Bonner hier auch im Podcast.
Haben wir das?
Ja.
Oh Gott.
Wolle Rose kaufen?
Eieiei.
Hotti Wotti.
Das sind Star-Wochen.
Das sind Star-Wochen. Heute hier Ingo Weiß, Toni Kroos, Alex Dechand. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. So, wir hören am besten auf. Das war's für heute. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Nicht vergessen, nächste Woche Dienstag, neuer Podcast.
Tschüss. We treat people here with complete respect. This is Germany.